Ja, herzlich willkommen in den Hauskreis hier. Wir haben das ein bisschen hauskreislich gestaltet, also, und es ist auch gedacht, dass ihr mitdenkt. Das letzte Mal vor ein paar Wochen, als ich vor einem Monat, als ich gesprochen habe, dann haben wir das auch ein bisschen so gemacht. Dann haben wir noch ein bisschen kreuz und quer gesessen und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das mal gleich so, upsa, dass wir so sitzen. Ich bitte euch wirklich, nicht nur zuzuhören, sondern auch mitzudenken und mitzureden. Ich stelle auch manchmal Fragen. Das ist nicht nur so gedacht, dass ich dann Antwort gebe, sondern dass ihr Antwort gibt. Dann können wir miteinander ein klein bisschen ins Gespräch kommen. Das letzte Mal hatte ich ja angesetzt, zum Thema Wahrheit was zu sagen. Und das Thema Wahrheit sind wir dann angegangen aus diesem Text, wo Jesus vor Pilatus steht. Und ich möchte das einfach nochmal sagen. Also, ich weiß nicht, waren die wenigsten waren da? Wer war da das letzte Mal, als ich da gesprochen habe? Ein, zwei, nur zwei von denen allen. So müssen wir ja von vorne anfangen. Aber ich habe gesagt, ich habe erst ein Drittel von diesem Text gemacht und ich würde jetzt einfach weitermachen. In Johannes Kapitel 18, da steht eben dieser Text, wo Jesus dem Pilatus gegenübersteht und wo eine Auseinandersetzung da ist über Wahrheit. Und nach diesem möchte ich vorgehen, Johannes Kapitel 18, Vers 33, nein, Vers 36, Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert wurde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier oder von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht nun zu ihm: Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Nun, diese Frage, was Wahrheit ist, sind wir nachgegangen. Und wir haben dann als erstes diese Frage dann ein bisschen geprüft und haben nachgegangen, dass die Wahrheitsfrage zunächst mal auch eine moralische Frage ist. Ist etwas Lüge oder Wahrheit? Wir haben darüber gesprochen, wie es sich erinnern kann, darüber, dass die Wahrheit sich auch bewahrheiten muss. Das heißt, wir können darüber sprechen, dass wir Wahrheit glauben oder dass wir an Wahrheit festhalten. Aber wenn die Wahrheit nicht in unser Leben sich ereignet, was soll's? Wenn nicht Menschen an uns sehen können, dass wir aus der Wahrheit sind, aus der Wahrheit leben, was soll es? Und so hatte ich noch einen kleinen Text von den Propheten, den großen Propheten Elia gelesen. Und da ging es darum, dass eine Frau, wo er zu Besuch war, er wohnte bei ihr, sie hat einen Sohn bekommen, weil Elia dafür gebetet hatte, und irgendwann wurde diesen Sohn krank, sterbenskrank, und starb. Und die Frau dachte: Oh wei, erst hat er mir einen Sohn gegeben durch Gottes Gnade, aber nun stirbt er und nun will er mir die Sünden aufdecken. Und hat also nicht mehr so sehr an den Propheten geglaubt. Und nachdem dann Elia diesen Sohn geheilt, das heißt aus den Toten auferweckt hat, sagt sie: Jetzt erkenne ich, dass dein Wort in deinem Mund Wahrheit ist. Jetzt erkenne ich, dass es Wahrheit ist. Also jetzt hat die Wahrheit, die schon in seinem Mund war, sich für diese Frau bewahrheitet. Und manchmal muss das geschehen. Wir können noch so toll von Wahrheit reden, aber wenn es nicht irgendwie sich ereignet und es an der anderen Seite klar wird, was soll es? Dann bleiben wir stecken bei dieser Frage von Pilatus, was ist Wahrheit? Nun, Pilatus wartet hier überhaupt nicht auf Antwort. Er geht in diesem Text, wenn wir weiterlesen, in Johannes 18, einfach weiter zum Alltagsgeschäft über. Wir aber sollen wohl praktisch auf Antwort harren. Nun, das Erste, was ich nachgegangen habe, ist ja, dass man, dass ich gesagt habe, man kann die Frage nach der Wahrheit beziehen. Als Erstes auf Moral, ist etwas wahr oder Lüge? Dann Zweites auf Realität. An diese Frage, Wahrheit bezogen auf Realität, möchten wir heute nachgehen. Letztes Mal haben wir die Moralsfrage betrachtet. Und drittens die Wahrheitsfragen bezogen auf Wirksamkeit. Die meisten gehen von Wirksamkeit aus und sagen, erstmal sehen, ob es wirkt. Wenn jemand wirksam ist, dann glauben wir jedes Wort. Auch im christlichen Kreisen ist es so. Ein großer Verkündiger, der Tausenden anzieht, vielen Menschen zum Glauben geführt hat, von dem sagt man auch schnell, was der sagt, ist richtig. Dabei müssen wir immer aufpassen. Aber auch in der Welt zählt, also wenn ich wirksam bin, wenn ich mächtig bin, dann habe ich die Wahrheit praktisch und kann das ja auch äußern. Nun, wir möchten die Moralsfrage nicht nachkommen, sondern die Realitätsfrage. Und zwar möchten wir mal prüfen, was hier gemeint ist mit Realität. Verschiedene Ebenen möchte ich prüfen. Zunächst mal ist hier die Realität angesprochen, dass zwei Reiche da sind. Jesus sagt, dass sein Reich also nicht von dieser Welt, nicht von hier ist. Also er macht klar, dass sein Reich das ist und stellt dagegen über, man könnte sagen, das stellt ihr so frei, dass dir ein anderes Reich ihm gegenübersteht, steht das Reich dieser Welt. Und Pilatus ist einer der Mächtigen, einer der Vertreter des Reiches dieser Welt, des römischen Reiches, des größten Reiches der damaligen Welt. So steht ja Pilatus dem Jesus gegenüber, oder man könnte sagen, letztlich das Reich Satans und das Reich Gottes. Dass es eben diese beiden Reiche gibt, das möchte ich mal jetzt auch aus der Bibel entnehmen, und zwar in Matthäus Kapitel 12, ab Vers, lass uns den Text mal zusammen aufschlagen. Matthäus 12. Wer möchte den Text mal lesen? 12. Heilung eines Besessenen. Ab Vers 22 ist das, ne? Laut und deutlich.
Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird dann sein Reich bestehen?
Okay, hier sagt Jesus sehr deutlich, wie wird dann sein Reich bestehen? Wie wird dann das Reich Satans bestehen? Und er sagt in diese Aussagen aus, dass das Reich Gottes besteht, dass es irgendwie gut organisiert ist, dass es gut aufgebaut ist und dass nicht ein Macht gegen eine andere kämpft. Nun, wenn wir über Satans Reich nachdenken, wie funktioniert das dann? Oder was gehört dann alles zu Satans Reich? Was würdet ihr sagen? Wie könnte man das am besten...
Also die Erde wird ja als sich, als das Reich Satans beschrieben. Der ist ja, wie Jesus auf der Erde war, er sollte er sich ja dem Teufel unterwerfen, der würde ihm alles zu Füßen legen. Also hat der Teufel schon eine Macht auf die Erde.
Ja. Also die Welt, also das Gesamte könnte...
Das sind Hoheiten, das sind Fürstentümer, Mächten und Gewalten, die zum Teufel gehören.
Ja, aber man, was ist ausgenommen? Das gehört dazu, richtig? Dann wäre ausgenommen all, was sich zu Gott hingewandt hat.
Ja gut, man kann sagen, durch den Sündenfall
hat der natürlich.
Mehr oder weniger Einfluss.
Ja. Aber das ist geschehen. Also da gehen wir jetzt von aus, diese Welt ist die gefallene Welt. Wir leben nicht im Paradies, da war noch die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen da. Aber wir leben in einer gefallenen Welt und in dem Sinne ist diese gefallene Welt tatsächlich eine Welt, die unter den Fürsten der Welt und der Satan steht und unter seiner Herrschaft. Ausgenommen sind die, die durch den Glauben an Jesus unter Gottes Reich zu stehen gekommen sind. Also, was? Die Engel, ja. Wenn wir davon ausgehen, dass die Engel nicht in dieser Welt leben. Sie leben in einem anderen Bereich. Es sind zwar Berührungsflächen da, aber sie leben nicht in dieser Welt. Ja, Diener im Reich Gottes. Diener Gottes, ja. Sie sind Boten Gottes, Diener Gottes, ja. Aber es wird auch gesagt, dass wir sogar, das heißt, wenn wir dann wirklich sichtbar da sind, über Engel richten werden. Also in dem Sinne müssen wir dann das Reich Gottes doch noch anders einschätzen, als das, den Bereich, wo die Engel jetzt hausen. Nochmal zwei Versen weiter in den Text. Also Satan hat ein Reich, das Reich ist gut organisiert. Man könnte sagen, es ist hierarchisch aufgebaut, es ist nicht ein zu dem anderen kämpft. Also ich frage mich manchmal, wenn wir sagen, alle Religionen, noch eine Sache dazu, kämpfen gegeneinander. Zum Beispiel weiß ich, dass die Moslems nicht nur gegen Christen, sondern auch gegen Buddhisten kämpfen. Die Erzfeinde der Buddhisten sind die Moslems. Nun kämpfen die gegeneinander. Wie kann das dann zusammengehen? Ein bekämpft den anderen. Ist da dann nicht ein gut und ein bisschen besser als der andere? Wie kann das dann hier funktionieren, dass alles gut organisiert wird im Reiche Satans? Ja, wir müssen einfach ganz klar sehen, dass in dieser Welt nicht nur die Christen gegen alle Nichtchristen kämpfen. Es sind ja auch zwei nichtchristliche Religionen, die gegeneinander kämpfen.
Das ist ja nicht sauber getrennt. Es gibt ja auch Christen, die kämpfen gegeneinander. Und letztendlich ist es ja auch einfach Persönlichkeit, Stolz, Hochmut.
Ja.
Also wenn es wirklich, man sieht ja daran, die Religionen, auch wenn sie nicht zu Gott gehören, sind ja genauso wenig eins wie die Christenheit. Mhm. Genauso wie wir aufgesplittert sind, sind die, die nicht an Gott glauben, ja auch aufgesplittert.
Mhm.
Und von daher ist es schon irgendwo ein bisschen Chaos, aber es ist eine gute Überlegung.
Ja, aber hier steht, dass sein Reich gut organisiert ist. Das heißt, der Satan kämpft nicht gegen den Satan. Das steht hier.
Aber er kämpft um die Menschen.
Er kämpft um die Menschen, ja.
Mhm. Der kämpft nicht, denke ich mal, gegen sich selbst. Das ist gewiss wahr. Aber ich denke mal, Gott denkt ja in anderen Dimensionen. Es ist ja gesagt worden, für Gott sind ist ein Tag wie 1000 Jahre. Gott durchschaut die ganze Menschheitsgeschichte komplett bis ins kleinste Detail. Bevor wir denken, bevor wir anfangen zu handeln, weiß Gott schon lange Bescheid. Und ich denke mal, der Teufel ist zwar dem menschlichen Verstand überlegen, wahrscheinlich auch raus auch überlegen, aber er ist gegen Gott, kann er nichts ausrichten. Er ist bei Gott jeden einzelnen Schachzug des Teufels schon tausende Jahre vorher Bescheid was. Das steht ja im Übrigen auch in der Bibel drin.
Ja, aber jetzt weiche ich ein bisschen ab von meiner Frage. Die Frage ist eben, Jesus sagt, wir gehen davon aus, dass Jesu Wort richtig ist. Er sagt hier, dass Satan nicht gegen sich selbst kämpft. Dass er also mit sich selbst in Einklang ist. Das ist die Ebene, wo wir jetzt drüber nachdenken. Und die Frage ist, wie wir das dann einschätzen. Also wenn wir unterschiedliche Gruppen in dieser Welt gegeneinander kämpfend betrachten. Wie können wir das dann, dieses Wort, mit dieser Realität in Zusammenhang bringen? Also, wenn ich dieses Wort lese, dann finde ich aus Jesu Worten heraus, dass das Reich Satans nicht so chaotisch ist wie diese Welt.
Man müsste, glaube ich, mal das Reich Satan ein bisschen mehr definieren. Also, oder sagen wir mal Satan. Satan ist ja einer, der Unfrieden, der Unordnung bringt. Wenn jetzt, sage ich mal, die Islamisten gegen die Buddhisten kämpfen, entsteht dadurch Unfrieden. Das ist ja das, was Satan erreichen will. Mhm. Er baut ja kein Reich des Friedens.
Ja.
Also bewirkt er damit das, was er will.
Ja. Richtig.
Er hat die beschäftigt dann.
Genau. Das sind gute Gedanken. Ich denke, da in diese Richtung zu denken, dass Unordnung nicht, na, Unordnung ist vielleicht noch nicht das Wichtigste, aber wohl Unglaube, Rebellion gegen Gott, dass das sein Oberthema ist. Und ob so oder so, wenn die Menschen irgendwie beschäftigt sind, mit welcher Art dann auch, dann werden sie ihm folgen. Also sein Reich ist da klar. Er regiert ja von oben. Und manchmal habe ich folgende Gedanken gehabt, auch was Buddhisten und Muslims angeht. Also alle haben geschrien, 11. September, das ist satanisch. Und die haben danach geschaut, wie böse, wie vernichtend diesen radikalen Islam ist. Und das ist so. Die andere Seite ist so, da steht ein lächelnder Buddhist, ein Dalai Lama oder welchen Mönch dann auch, und alle denken, oh, das könnte ein Retter sein. Also der Kampf besteht mehr zwischen den Moslems und den Christen. Da ist ein Größenkampf. Und das sind ja alle miteinander die Bösen für viele in dieser Welt. Vielleicht könnte der Dalai Lama dem Buddhismus Hilfe geben. Ein guten Theologen hat mal gesagt, Helmut Thielicke sagte, Satan hat grobe Aspekte und subtile. Grober Aspekt ist Mord und Totschlag, Terror. Subtil? Subtil ist einfach eine, man könnte sagen, eine liebliche, meditative, freundliche Art, wo Menschen gepackt werden, wo sie gerne folgen, und sie ahnen nicht, dass sie in diese ganze Richtung weit von Gott entfernt werden. Also, wenn sie nicht aufs eine schauen, dann gehen sie zum anderen. Im Groben oder im Subtilen ist es beides so. Wo sie sich darauf ausrichten, sie richten sich eben nicht auf Gott aus. Und somit ist Satans Reich ja jetzt vielleicht viel geordneter, als wir denken. Den nächsten Satz nochmal in den Text, Dirk. Willst du noch mal weiter?
Wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein.
Was meint Jesus damit? Vielleicht ganz kurz. Jesus meint damit, dass die Söhne der Pharisäer tatsächlich auch Dämonen ausgetrieben haben. Das ist jetzt einfach Insiderwissen, das ist etwas, was ein messianischer Jude uns erzählte, dass tatsächlich das geschah und sie hatten eine bestimmte Technik gehabt. Sie haben bei besessenen Menschen geboten, im Namen Gottes, du Dämon, sag dein Name. Und dann musste der Dämon seinen Namen geben. Und dann haben sie mittels diesem Namen, durch den Namen Gottes, versucht, eben den Dämon auszutreiben. Und sie haben manchmal Erfolg gehabt. Nicht immer. Aber warum konnte das jetzt nicht geschehen? Warum war das jetzt nicht möglich? Warum waren die Pharisäer mit ihrer Technik hier am Ende? Das war auch der Grund, weswegen die Menschen sagten, das kann nur der Messias tun, dieses Wunder, was hier geschah. Nein, es ist ganz viel einfacher. Es liegt in Natur der Sache. Nein, es geht um den, der geheilt wurde. Was war der vorher? Lies mal nochmal anfangen, Vers 22. Blind und stumm. Ich konnte den Namen nicht sagen. Er war blind und stumm. Also die Pharisäersöhne, das ist ganz einfach. Die konnten hier nicht mit dieser Technik vorgehen. Sie hätten noch so viel fragen können. Aber er war stumm, er konnte den Namen nicht sagen. Deswegen wussten die Menschen, das ist ein Wunder, das kann niemand tun. Das können ja auch die Pharisäer mit ihrer Technik nicht tun, weil der Mann nicht sprechen konnte. Nicht sehen konnte, sie konnten auch kein Zeichen geben von so und so. Ich kann es ja auch so versuchen, deutlich zu machen. Er konnte nichts wahrnehmen, blind und stumm. Das ist ja Wahnsinn. Und der wurde geheilt. Und deswegen wussten die Menschen, die Söhne der Pharisäer sind ausgedient. Das kann nur der Messias. Das kann nur der von Gott Gesandte. Dann den letzten Vers.
Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen.
Und hier erwähnt Jesus genau seine Tätigkeit. Durch den Geist Gottes treibt er die Dämonen aus. Und damit sagt er, das ist das Zeichen, das wirksame Zeichen dafür, dass das Reich Gottes nun gekommen ist. Und setzt ja jetzt so ganz krass, und in diese Krassheit, in diese Klarheit, ist das im ganzen Alten Testament nicht aufgedeckt. Dass Satan ein Reich hat, dass Gott ein Reich hat, und dass das, man könnte sagen, die große, grobe zwei Seiten sind dieser Welt. Also entweder, grob gesagt, fallen wir unter Satans Herrschaft oder unter Gottes Herrschaft. Und die beiden, die stehen miteinander im Vergleich. Das sind zwei Realitäten durch Jesus aufgedeckt. Also wenn wir die Wahrheitfrage beziehen auf Realität, müssen wir schlicht hierüber uns Gedanken machen. Und vielleicht auch im Vollzug, auch in unser Leben als Christ, wir leben in dieser Welt und es sind so viele Dinge, diese Welt, die uns dann und wann mitnehmen wollen und uns zum Teil auch mitnehmen. Wahr oder nicht? Wir müssen uns fragen, was und worin besteht in uns die Zugehörigkeit zum Reiche Gottes? Worin besteht das? Worin sind wir anders? Worin wird das sichtbar? Nicht nur für uns, sondern auch für anderen.
Ich muss wahrscheinlich mal ein praktisches Beispiel erzählen. Wir hatten gestern Abend ein Gebetstreffen und da habe ich eine Bitte vorgebracht. Meine Schwägerin hat vor einer Woche ein Kind bekommen. Das ist eine Woche zu spät gekommen und die Ärzte haben festgestellt, dass es taub ist. Das ist mehrmals untersucht worden, dreimal, und die haben gesagt, absolut taub, hört gar nichts. Und auch wir haben das jetzt eine ganze Woche bei uns gehabt und das hat keine Geräusche, nichts wahrgenommen. Egal wie laut oder leise man war, wie viel Krach gewesen ist, absolut keine Reaktion. Und da ist jetzt ganz intensiv für gebetet worden. Also wir haben gestern im Gebetsamt für gebetet, die Familie hat für gebetet und da haben auch noch CVJM und andere Kreise für gebetet. Und die sind heute nach Marburg gefahren und haben das Kind untersucht und sagen, das ist 100% oder ganz genau, exakt mit allen Methoden, die haben untersucht worden. Wir haben gesagt, es ist alles in Ordnung, 100% in Ordnung. Es liegt kein Fehler vor.
Und jetzt hört es wieder. Preis den Herrn. Wunderbar. Also Reich Satans ist das Reich der Welt und Reich Gottes ein Reich der Himmel. Und Jesus sagt ja hier in Johannes 18, den Text, den wir gelesen haben, mein Reich ist nicht von dieser Welt oder von hier. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Was meint ihr damit? Weswegen leuchtet genau den Pilatus diesen Satz ein? Was müssten Pilatus Diener tun, wenn Pilatus gefangen genommen werden würde? Kämpfen. Bis zum Tode. Also das war ihre Aufgabe. Als Soldaten von einem Herrn mussten sie bis zum Tode kämpfen, wenn ihr Herrn gefangen genommen werden würde. Und wenn er ein König ist, dann muss er auch Soldaten haben. Das ist einfach sein Denken. Und Jesus sagt, wenn das von dieser Welt wäre, dann würde es sich so verhalten wie alle Reiche dieser Welt, wie alle Machthaber, dann würden meine Diener für mich kämpfen. Siehst du diesen Kampf, Pilatus? Pilatus muss wieder zugeben, ist nicht da. Der Mann spricht die Wahrheit. Also er hat schon gemerkt, diesen Jesus, wo er jetzt hier gegenüber steht, ist ein ganz anderer. Nun kommen wir noch auf eine andere Ebene der Realität. Das heißt, die Wahrheit, die da frei macht. Lesen wir oder schlagen wir mal auf Johannes Kapitel 8, weil hier nochmal eine andere Realität aufgedeckt wird, die sehr, sehr wichtig ist. Hier geht es um Juden, die schon an Jesus glaubten, die ihn nicht prinzipiell ablehnten. Das heißt, die nicht ihm gegenüber nur feindlich gesinnt waren. Und diese Juden werden von Jesus dann hier zugesprochen. Und da sagt Jesus zu ihnen: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nun wollen wir mal schauen, worauf nun diese Wahrheit, die da frei macht, sich zunächst bezieht. Da antworteten sie, das heißt diese Juden, die an ihm glaubten, den Jesus: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Also sie gehen nicht auf dieser Wahrheitsfrage ein, sondern auf die Tatsache, frei zu sein. Im Grunde sagen sie, wir sind doch schon frei. Als Abrahams Kinder haben wir von Gott Rechte bekommen, wie kein anderes Volk hat. Und deswegen sind wir zwar jetzt rein äußerlich ein bisschen geknechtet unter den Römern, aber innerlich sind wir frei. Guter Gedanke. Aber Jesus geht weiter und sagt dann: Wahrlich, wahrlich. Und immer wenn er was ganz Wichtiges sagen will, sagt er zweimal dieses Amen. Dann kommt etwas ganz Basales, ganz Wesentliches. Ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Nun, wenn wir diese Aussage noch einmal vergleichen mit Jesu anfängliche Aussage: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auf was bezieht sich dann diese Freiheit, die Wahrheit, die da frei macht?
Also nur eine Geschichte, ich denke, wenn man lügt.
Nein, eine direkte Frage, keine Geschichte. Ja, aber vielleicht noch genauer, da geht es hin, auf Jesus, ja, das ist immer das Erste, was uns kommt. Jesus hat ja auch gesagt, ich bin die Wahrheit. Aber das meint er an dieser Stelle nicht. Die Rettung, ja, aber wenn noch mal ein bisschen genauer, mit der Sünde, da kommt es hin. Wenn er sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Ihr seid Knechte der Sünde. Was ist nun die Wahrheit? Welche Wahrheit meint ihr hier? Nein. Da geht's hin.
Dass man Sünde erkennt.
Dass man weiß, ich bin ein Knecht der Sünde. Das ist die Wahrheit. Also wir gehen in unsere Gedanken meistens einen Schritt zu weit. Jesus sagt einfach, die Wahrheit ist, ihr seid Knechte der Sünde. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr diese Wahrheit über euch nicht erkennt, könnt ihr gar nicht frei werden. Und sie sagen, wir sind frei, wir sind Abrahams Kinder. Und es wäre das Gleiche in dieser Aussage, wo er ja auch den Pharisäern gegenüber sagt, also die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern nur die Kranken. Also das ist eigentlich ein Wort, was er geistlich meint. Er sagt, die Kranken sind alle Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind. Die wissen, dass sie in und in getrennt sind von Gott. Also die Realität der Sünde muss als erstes bewusst sein, um dadurch frei werden zu können. Wenn diese Realität nicht da ist, dann hat jeder Erlösungsansatz keinen Sinn. Dann sagt Jesus also zu den vermeintlich Gesunden, wenn ihr keinen Arzt braucht, dann seid weiter glücklich. Es ist genauso, wie wenn eine offensichtlich kranke Person ganz geduckt, ganz ineinander gebogen, alles schwören, überall, und kommt zum Arzt und der Arzt sagt, was haben Sie? Was kann ich für Sie tun? Dann sagt dieser Mann, mir geht's gut. Und sagt der Arzt, seien Sie weiter glücklich. Ich kann Sie nicht helfen. Und das ist genau das Problem hier. Es sind Juden, die glauben an ihn, aber sie haben die Realität ihrer Verlorenheit überhaupt nicht erkannt. Und deswegen kommen sie da nicht zu, befreit zu werden. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Der Knecht ist Sünde, bleibt nicht ewig im Haus. Das ist eine tolle Aussage. Das heißt, wir können frei werden von der Sünde. Aber dann geht er vor, wie das geht, und sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich und in Wahrheit frei. Und dann kommt die Befreiung, die zu wahrer Freiheit führt. Erst nachdem wir die Sünde als Realität unseres Lebens erkannt haben. Ist das klar? Könnt ihr das so nachvollziehen? Oder meint ihr, dass ich das nicht richtig lese? Es ist besser, ihr protestiert, weil das wäre jetzt verlogen, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, brav, aber glaubt was anderes. Ich meine, von mir aus müsst ihr das nicht glauben, aber ihr müsst es prüfen. Wenn es so ist, dann kann es sein, dass es auch was für uns bedeutet. Dass wir eine andere Einstellung zu der Sache entwickeln müssen. Also, alle 9 von den 10 Malen, als ich diese Frage, nachdem ich diesen Text gelesen habe, sage, auf welche, also durch welche Wahrheit werden wir frei, sagen die Menschen alle, Jesus ist die Wahrheit. Das ist wahr. Aber das steht nicht an dieser Stelle. Jesus ist die Wahrheit. Aber auch davon können wir uns nicht befreien lassen, wenn auch Jesus noch so die Wahrheit ist, wenn wir nicht die Realität unserer Sünde erkannt haben. Wozu dann Jesus? Dann brauchen wir ihn gar nicht.
Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Wenn ich jetzt lese, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und wenn ich bei dem ersten was sage, die Erkenntnis, dass wir Sünder sind.
Genau.
Ja, wenn ich weiterlese und die Wahrheit wird euch frei machen, die Erkenntnis, dass ich Sünder bin, die macht mich ja nicht frei.
Nein.
Die Erkenntnis, dass ich Sünder bin, die ist erstmal die Voraussetzung, dass ich überhaupt auf die Knie gehe und frei werden will.
Ja.
Von daher glaube ich, es ist ein guter und ein richtiger Gedanke. Und der andere Gedanke steckt da genauso drin. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt so trennen muss. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass die erst diese Erkenntnis bekommen müssen.
Genau.
Aber es ist halt nicht so, dass nur die Erkenntnis allein sich schon frei machen wird.
Ja. Genau. Das ist, weil das die wirkliche Freiheit, so sagt Jesus auch, kann nur der Sohn machen. Das heißt,
das ist der zweite Schritt,
ja.
Aber das hängt hier so dicht zusammen.
Zusammen, hängt ja aneinander.
Dass man das gar nicht so richtig auseinandertrennt.
Richtig.
Das ist gut, dass die erstmal genau diese Erkenntnis brauchen.
Genau. Also man könnte sagen, das, was unser Beitrag zur Befreiung ist, ist Sündenerkenntnis. Dann wird der Sohn uns frei machen. Das ist sein Geschäft. Das ist nicht unser Auftrag. Das heißt, alles, was wir zu tun haben, ist Sünde zu erkennen. Zu erkennen, wir sind Sünder. Und wenn wir es tun, das natürlich jetzt in Gegenüber zu dem Herrn, natürlich in diesem Verhältnis, nicht irgendwo ins Luftleere. Also wir tun es ja jetzt auch im Gegenüber von dem Herrn. Auch da müssen wir sehen, wir werden wahrscheinlich nie so richtig unsere Sünde erkennen können, wenn nicht der Herr in unser Leben reinscheint. Er ist das Licht der Welt. Er deckt die Finsternis, die Sünde auf. Das heißt, ohne ihn könnten wir wahrscheinlich die Sünde gar nicht erkennen in seiner Tiefe. Das heißt, es ist immer eine Kombination. Aber unsere Aufgabe darin ist, das zu erkennen und zu bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Nun, das ist ja, was hier gemeint ist. Unsere Aufgabe besteht darin, und das versäumten ja die Juden, die an ihn glaubten. Sie wollten das gar nicht so richtig wahrhaben. Nun, ich weiß nicht, ob wir da weitergehen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ihr mal auch in diese Konfrontation mit Wahrheit gestanden habt. Ich möchte versuchen, mit einer kleinen Begebenheit von letztem Wochenende da ein bisschen zu erzählen, wie das eine Konfrontation auch gerade in unserer Zeit ist. Also wir hatten eine Familienfeier. Meine Mutter ist 80 geworden und hat unsere Familie eingeladen. Ich habe noch drei Geschwister, eine Schwester aus England. Sie war früher Buddhistin, heute nun nennt sie sich Humanistin. Mein Bruder, der nennt sich Homöopath. Und mein jüngster Bruder, der ist ein bisschen wischiwaschi. Da ist also auch keine Religion oder was und auch. Aber alle sind sie eigentlich so ein bisschen, ja, in Toleranz und Freiheit und so weiter. Auch meine Eltern sehr stark in diese Richtung. Sie haben schon auch ein bisschen christlich, ich finde es interessant, aber es ist eher anthroposophisch angehaucht. Ich will es nur vorweg sagen, dass ich jetzt einfach in eine Familie hineinkomme, wo meine Frau und ich die Einzigen sind, die wirklich Jesus vertreten. Nun, wie es dann so ist, Feier und irgendwann auch Gespräche. Wir hatten das ganze Wochenende miteinander in einem Hotel, es war entspannt und dann irgendwann kommen nun die Gespräche auf. Nun, meine Schwester, die ist ziemlich schlunzig. Also, sie würde hier richtig rausstechen mit ihrer Kleidung. Es sieht, ich will das nicht übertreiben, aber kreativ aus. Man könnte da alles von machen, aber es ist irgendwie zusammengeholt aus irgendwelchen Secondhand-Laden. Also sie geht doch nicht dafür aus. Und das ist an ihr zu sehen. Nun hat sie sich aber auf dem Feier, wo viele Gäste eingeladen waren, ein bisschen herausgemacht, dass sie ein Kleid angezogen ist, was tatsächlich frisch gekauft war. Und da habe ich sie für gelobt. Ich sage, da hast du ein schönes Kleid gehabt. Aber am nächsten Tag, da war alles wieder schlunzi. Und dann sagte ich zu ihr, das mit dieser Kleidung. Ich hatte da so ein bisschen so, ich wollte sie darüber aufklären, dass ich schön fand, dass sie mal ein anderes Kleid anhatte. Aber auch so ein bisschen, dass sie eben immer so schlunzi gekleidet ist. Und da sprang dann sofort mein Bruder rein und sagt, was, ist das dann schlecht? Also, ich sage, nein, das ist nicht schlecht, sondern es ist einfach eine Stilsache. Und wenn man jetzt einfach 100 Leute befragen würde, dann würden 99 sagen, das ist irgendwie, sie würden es vielleicht nicht so direkt sagen, schlunzig, aber es ist ja nicht modisch auf jeden Fall. Da gehen dann immer, aber das dürfen wir nicht verurteilen und so weiter. Nun, auf einmal waren meine drei Geschwister gegen mich, also wie ich es gewagt habe, da was von zu sagen und so weiter. Und Elke hat mir auch beigestanden, also da war ich ganz dankbar. Ich habe es dann erstmal locker genommen. Aber da zeigte sich schon, wie man die Sache wahrnimmt, da muss man aufpassen, wie man das ausdrückt. Das tun wir immer, aber dann, da muss man, bei ihnen war es sehr, sehr ernst. Und dann war eine nächste Situation. Es war so, dass meine Geschwister haben meine Schwester aufgesucht. Sie hat Geburtstag gehabt. Mein Vater und mein Bruder kommen in ihr Hotelzimmer in England. Da wohnt sie. Und es war ein Chaos. Ja, sie wollten sie ja überraschen für ihr Geburtstag. Und dann sagte mein Bruder, als wir da bei dir hereingekommen sind, da war es schon ziemlich chaotisch. Dann sagt meine Schwester, ja, das hat Patrick, ihr Mann, getan. Aha, dachte ich, ob das so ist, weiß ich nicht. Also habe ich ihre Tochter meiner Schwester, gefragt, du, was meinst du, ist das er, deine Mutter oder dein Vater? Dann sagte sie, das ist er, Mutter. Dann sagte ich zu meiner Schwester, oh, that's your fault. Sie sprechen ja alles Englisch, das ist dein Fehler. Nächste Mal, wiederum mein Bruder, was, fault? Was ich da sagen würde, fault, was wäre falsch? Es wäre doch gar nicht falsch. Und dann meine Schwester, ja, das wäre ihr Lebensstil. Chaos würde diese Welt sowieso sein und sie würde da positiv zu beitragen, dass die Welt noch chaotischer werden würde. Tralala. Also, ich will nur sagen, da wurde dann richtig, man könnte sagen, eine Philosophie daraus gemacht, wobei ich einfach mal ja, jetzt einfach rein nüchtern sagen wollte, dass sie erst ihr Mann dann verurteilte, aber nun selbst doch ein Fehler war. Nun, mein Bruder war so eingestiegen und versuchte so klar zu machen, wie wir nun es wagten, hier jemand für falsch zu betrachten, das wäre ja wohl das Allerschlimmste. Also er wusste nicht, wie er uns darin verurteilte, aber so war es. Und das ist eben die Realität. Ja, auf jeden Fall habe ich dann das über mich ergehen lassen, dass ich davon, ja, ruhig mal, also ich bin sowieso der Älteste von meinen Geschwistern und ich habe immer ihnen auch Druck gegeben und habe dann gedacht, wir werden schauen, wie das jetzt weitergeht. War dann ruhig darüber und dann haben wir eine dritte Gelegenheit gehabt und da habe ich gesagt, lass uns doch alle miteinander mal ein Wort sagen, wo wir dann stehen. Was uns bewegt. Und dass ich das, nachdem vielen anderen was gesagt haben, dann dran war, dann habe ich gesagt, ich habe festgestellt, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe. Zunächst mal auch meine Frau gegenüber habe ich sie häufig nicht beachtet. Bin vor 2 Wochen nach China geflogen. Wir hatten sehr viel zu tun. Sie hat mich zum Flughafen gebracht. Ich habe noch bis zum Letzten am Computer gearbeitet und alles organisiert. Und Elke hat mich brav gefahren. Wir haben einander noch kurz im Arm genommen und weg war ich. Und sie war total in Luft aufgelöst. Also was für eine schlimme Sache das war. Ich gehe 2 Wochen weg und rede kein Wort mit ihr, bin nur mit dem Computer beschäftigt und Sachen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich falsch. Das war ich. Und das war total verletzend für meine Frau. Dann habe ich gesagt, ich war ältester Bruder und ich habe euch alle unterdrückt. Und dann versuchte der Schwager noch ein bisschen zu relativieren, naja, muss man nicht so schlimm nehmen. Ich sage, es war wohl schlimm, weil bei Kindern wird es ganz anders wahrgenommen. Ich war der Älteste, ich war der Stärkste und ich habe diese Macht ausgeübt. Und das ist Realität. Ich habe euch unterdrückt. Und dann habe ich eins nach dem anderen meine Geschwister angeschaut und gesagt, das ist meine Schwester, du, ich habe dich unterdrückt. Bitte vergib mir. Bruder, noch ein Bruder. Ja, vergib mir. Sie haben alle gesagt, ja. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, ja, ich war ein schlimmes Kind. Ja, ja, sagte sie. Also sehen wir, wenn wir die Wahrheit sagen, dann ist ja niemand, der Nein sagt. Also ja, ja, ich war ein schlimmes Kind. Ja. Also dann habe ich ihr auch gesagt, bitte, vergib mir. Ich habe es getan. Es war so. Vergib mir. Alle haben gesagt, ja, vergib mir. Und da habe ich dann gemerkt, hier kommt ein ganz anderer Geist hinein. Ein Heiliger Geist. Es geht nicht darum, wie wir uns fühlen, was ja jetzt im Gefühl gut erscheint oder nicht. Es geht darum, dass ich real etwas euch gegenüber getan habe. Und darin bin ich schuldig geworden. Und so habe ich, indem ich das gesagt habe, die Realität des Heiligen Geistes, des Gottesgeistes, der Wahrheit, der Realität, meine Schuld ihnen aufgedeckt. Und daran konnten sie etwas, man könnte sagen, wahrnehmen, was ihnen unbekannt war. Meine Mutter, meine Geschwister gehen alle darauf. Es geht, das Wichtigste ist, wie du dich fühlst, und die Gefühle sind heilig. Aber die Gefühle sind nicht Realitäten. Die sind mal so, mal so. Aber Schuld ist eine Realität, die nicht angesprochen wird. Und diese Schuld durfte ich an dieser Stelle dann bekennen. Und so kam, man könnte sagen, klar herüber, dass man Dinge anspricht, die dann zur Befreiung führt. Ich glaube, bei allen gab es da eine Befreiung. Nicht nur bei mir, aber auch indem sie das sahen und mir dann Vergebung aussprechen konnten. Also Paulus sagt in Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist Gottes Güte, die uns, man könnte sagen, die Realität unserer Schuld aufdeckt. Es tut zunächst weh, einzugestehen, zu sagen, ja, ich habe es getan, ich bin so. Und das zu bekennen, Gott gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber, das ist nicht leicht. Aber es ist Gottes Güte, die uns dahin führt. Somit, wenn wir nochmals Jesu aufdecken hier wahrnehmen, müssen wir hier feststellen, dass eben die Wahrheit über Gott und sein Wort natürlich von Jesus als erstes aufgedeckt wird. Es stimmt natürlich, dass Jesus die Wahrheit ist, dass er die Wahrheit über Gott aufdeckt und dass er deutlich macht, dass sein Wort Wahrheit ist, an allen Seiten. Das ist natürlich Voraussetzung. Dann die Wirklichkeit zweier Reiche, Reich Satans, Reich Gottes und die Realität der Sünde. Diese Dinge deckt Jesus auf oder zeigt er. Und das ist, man könnte sagen, im zweiten Ebene, worauf man Wahrheit betrachten kann, ist die Wahrheit dann bezogen auf die Realität wirklich da. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, aber in den meisten Ländern ist die Wahrheitsfrage bezogen auf Realität gar nicht mehr gefragt. Als wir in Indien umhergefahren sind und den Taxichauffeur fragten, was geschieht, wenn hier ein Unfall gebaut wird, dann sagte er, wow, ja, in manchen Gegenden gibt es schon manche Regeln, aber grundlegend gilt Faustrecht. Dann dachte ich, ups, genau. Und da wird nicht danach geschaut, was ist wirklich geschehen, wer war Fehler, und derjenige, der Fehler ist, der muss bezahlen. Da wird einfach geschaut, wer hat den größten Klappe oder den größten Muskelbauer oder einfach die größte Macht. Und das ist dann diese dritte Ebene, wo wir die Wahrheitsfrage auch beziehen können, nämlich die Wirksamkeit. Ja, heute Abend soll Abendmahl sein und ich möchte dafür auch ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht können wir hier dann, was diese Betrachtung angeht, aufhören und einfach miteinander uns ein bisschen vorbereiten auf das Abendmahl, auf die Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt in Johannes Kapitel 4 zu der Frau am Brunnen, Vers 23, Johannes 4, 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten müssen, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Was meint ihr, ist hier gemeint? Oder wie können wir zu dem, vielleicht auch in Kombination, was wir jetzt heute gehört haben, hier drauf eingehen? Das ist gar nicht so eine leichte Frage, aber vielleicht, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir Anteil an ihm haben, dann geht das nur so. Sag mal was.
Also für mich ist es auch eine Geschichte, wo, wenn man das so liest, wo ich die Dreieinigkeit schon auch irgendwo sehe. Gott anzubeten, das kann ich nur, wenn der Sohn mich freigemacht hat und der Heilige Geist in mir wohnt. Und der Paulus sagt ja auch im Kolosser, das Geheimnis, dass Christus in uns wohnt. Und das ist für mich so eine Einheit, die sich auch hier findet. Dass Jesus, der in mir wohnt, durch den Heiligen Geist auch die Verbindung mit Gott suchen. Weil ich kann in meiner Natürlichkeit Gott nicht anbeten. Aber diese Erlösung, die Gott mir schenkt, der Heilige Geist, der in mir ist, der betet Gott an, aus mir heraus. Und das ist letztendlich das, wo ich schon sehr dankbar auf die Knie gehen kann, weil das Werk, was hier geschieht, ist alles Gottes Werk.
Und dann würdest du Geist, Heilige Geist sehen und Wahrheit Jesus.
Ja. Ja. Deswegen sage ich, und würde ich für mich jetzt auch die Dreieinigkeit finden.
Ja. Okay.
Gott in irgendeiner Weise ein Stück zu begreifen, das ist für mich als Mensch ja unmöglich. Aber ich glaube, wenn da steht, dass wir ihn im Geist und in Wahrheit anbeten, ist das also vielleicht auch noch ein Stück mit gemeint, dass es in Ordnung geschieht, also mit, dass ich bei Sinnen bin, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, bei Sinnen bin, dass es nicht so ein Durcheinander ist, so ein Kuddelmuddel, sondern Ordnung hat.
Da würdest du die Wahrheit eben mit auch Ordnung vergleichen wollen.
Den Geist
vielleicht. Den Geist. Ja. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja. So. Ja. Und Wahrheit?
Also Geist ist für mich, sind für mich zwei Sachen. Das ist einmal der Heilige Geist, einmal, dass ich sage, es muss in Besonnenheit geschehen. Und das Wort ist, die Wahrheit ist für mich Jesus Christus und Gottes Wort halt.
Ja.
Ich denke ja an die Stelle in Johannes 3, wo Jesus in die Leben spricht. Ich komme eigentlich nur in die Leute rein, die, wo Jesus von Neuem geboren sind.
Das sagt ja Jesus gegen Nikodemus, da sagt er, aus Wasser und Geist wiedergeboren zu werden. Ja? Wiedergeboren zu werden ist die Geburt. Aus Wasser geboren zu werden, was ist damit gemeint? Ja, könnte. Aber es ist noch eine einfachere Möglichkeit, die übrigens wahrscheinlich von den meisten Juden so angenommen ist, was da gemeint ist, ist die Wassergeburt, ist einfach die natürliche Geburt, aus dem Fruchtwasser heraus. Ich meine, mir leuchtet das irgendwie ein. Also, aber ein messianischer Jude sagt, dass die Juden das so verstanden haben. Aus Wasser geboren zu sein, ist einfach eine natürliche Geburt. Und er sagte, dass nicht die Taufe mit gemeint.
Ja. Ich würde auch sagen, die haben Wasser. Ich meine, das war ja ein Rabbi, der hat Wasser, glaube ich, schon mit dem Alten Testament und den Opfervorschriften in Verbindung gebracht, wo Gott ja auch deutlich immer sagt, dass sie sich reinigen sollen. Mhm. Also die Priester sollten, gerade mit dem Weiher, das eher ein Becken, wo diese ganzen Vorschriften gemacht wurden. Ich glaube, dass der als Pharisäer das da schon vor Augen hatte. Mhm.
Ja, wie gesagt, nee, aber es ist eine Bedingung für die Wiedergeburt, ist eine natürliche Geburt. Damit wurde ausgeschlossen, dass die Engel eine ähnliche Wiedergeburt erleben könnten. Das ist eine ganz andere Ebene. Also wenn ich nicht als erstes in diese Welt geboren bin, kann ich auch keine Wiedergeburt erleben. Also ich muss erstmal mit Fleisch und Blut geboren sein, um danach vom Geist her geboren zu sein. Und das ist auch der Grund, weswegen diese Frage, dass die Engel praktisch, dass wir letztendlich die Engel richten werden, weil wir durch diese Kombination, sowohl in diese Welt geboren zu sein, als ein Wiedergeburt von oben her erfahren zu haben, einen Stand haben, die dann dahin führt, dass wir über Engel richten werden. Also das ist die Kombination. Diese Engel können das nie erlangen, deswegen sehnen sie sich einfach danach, das zu erfahren, was wir haben. Viele Filme sprechen heute davon. Aber das, ich will da jetzt nicht über diskutieren. Ich habe auch gestaunt. Es war jetzt ein Jude, der mir sagte, der Arnold Fruchtenbaum, wir haben auch einige Bücher von ihm hier, der sagte, diese Geburt aus Wasser verstehen die Juden als die normale leibliche Geburt. Das ist das Fruchtwasser. Das war für mich auch neu. Genau. Ich habe auch gestaunt, dass er das sagte, während er als Jude all diese Opferritualen und die Waschungen und so weiter auch kannte. Sagt er, nein, das wird hier nicht verstanden, hier wird er natürlich Geburt verstanden. Also fand ich einen interessanten Gedanken. Ja. Also das bringt nochmal eine ganz andere Ebene drin. Also, und auf jeden Fall sagt er Nikodemus aus Wasser und Geist, also nochmals Geist, und hier sagt er, wahre Anbeter müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Das sagt er jetzt zu einer einfachen Frau. Also im Geiste und in Wahrheit. Nun, wenn wir jetzt die Wahrheit jetzt in Bezug zu der Geschichte hier bringen, wo war dann die Frau mit beschäftigt gewesen? Oder was deckt Jesus hier auf bei der Frau? Ehebruch. Ihre Sünde. Und an der Stelle, wo Jesus genau das aufdeckt, da ändert sich was in der Frau. In Wahrheit könnte auch hier in dem Sinne sein, dass wir ehrlich sind und in dem Sinne, in dieser Ehrlichkeit stehen und sagen, ja, ich bin es, aber ich will in dieser Realität wissen, Sünde zu sein, doch im Geiste anbeten, weil ich weiß, du, Herr, bist der Einzige und er sucht so. Und das ist das Interessante, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und wenn wir Jesu Aussagen, Johannes ist das sehr klar, Johannes 6, da deckt er eben auf, dass er selbst das Brot ist, das wir ihm essen sollen, das heißt von seinem Fleisch essen und von seinem Blut trinken. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus, in diese Vers 53, da sagte Jesus ihnen, wahrlich, wahrlich, wiederum dieses zweimal Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Ja, genau. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in die Synagoge zu Kapernaum lehrte. Nun, da murren sie alle, und da macht er dann in Vers 63 klar, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nicht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und wenn wir in diesem Sinne vielleicht miteinander das Abendmahl einnehmen, sein Fleisch, sein Leib zu essen, zu uns zu nehmen und das als eine geistliche Nahrung, Gemeinschaft mit ihm zu haben, sein Blut zu trinken zur Vergebung unserer Schuld. Dieses Blut gibt uns wahres Leben. Wenn wir nicht kommen und uns da vergeben lassen, wenn wir nicht kommen im Bewusstsein, wir haben Schuld und wir brauchen die Vergebung bitter. Jeden Tag neu. Wenn wir so kommen, haben wir Anteil an ihm und werden zu wahren Anbeter und werden so mit das verstehen, was hier gemeint ist. Zunächst mal der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Ja, wunderschön.